Wir sind in einer Reihe über den Epheserbrief. Heute Morgen Epheser 4 von Vers 17 an. Und der Paulus schreibt da: Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Er sagt, es muss einen Unterschied geben zwischen Christen und Nicht-Christen. Menschen, die Gott kennen und Menschen, die Gott nicht kennen. Sie müssen alternativ leben. Alternative Lebensstil gibt es heute verschiedene. Ich habe mal eine Frau in einem Kurs kennengelernt, die sie von ihrem Leben erzählt hat. Ja, sie hat so schon mal so richtig ausgestiegen. Sie hat ihre Zeugnis verbrannt, wissen so, sie ist etwa gleich alt wie ich, oder? So ein bisschen, ich habe nicht gerade die 68er Bewegungen erlebt, aber das waren so Auswüchse so gewesen. Ihre Zeugnis verbrannt, das ist ja alles, Sache von der Leistungsgesellschaft und hat mehrere Jahre als Hirtin irgendwo auf Alpen in der Natur verbracht. Ein sehr alternativer Lebensstil. Irgendwann hat sie dann sich gedacht, Berufsleben wäre gleich noch etwas, aber es ist dann noch schwierig gewesen, um wieder einsteigen, ohne Zeugnis. Aber der Paulus sagt, euch Christen sollte man es abspüren, auch so einen alternativen Lebensstil. Es ist also nicht einfach so, man kann jetzt Christ sein und dann einfach alles auch noch reinpacken. Christ sein und das andere auch noch sowohl als auch, sondern es ist es entweder oder. Es sollte einen Unterschied geben. Und nicht einfach eine Vermischung. Und vielleicht sind wir schon Christen geworden und merken gar nicht, wie viel Altes das noch mitkommt. Darum heisst der Titel, den ich gewählt habe, Umlernen. Das ist vielleicht ein so ein kompliziertes Wort. Umlernen heisst, wir haben alles schon mal gelernt. So ein bisschen wie die Sprachveränderung oder die neue Schreibweise da. Wir haben alles schon mal gelernt, wie man es eigentlich schreibt. Ich schreibe es, glaube ich, immer noch wie früher da. Das habe ich nicht mitgemacht, die Sprachveränderung. Die Rechtschreibveränderung. Wir haben alles schon mal gelernt. Und jetzt müssen wir es umlernen. Und das ist noch viel schwieriger. Und wir wollen dem jetzt ein bisschen nachspüren. Das ist noch schwierig. Anders zu leben. Weil es heisst nicht einfach, sind ein bisschen besser, sind ein bisschen moralischer, wir werden das nachher nachspüren. In zwei Prinzipien. Das werden die Hauptpunkte sein. Zwei geistliche Prinzipien von der Veränderung. Wie verändern wir uns als Christen? In den folgenden Predigten von Bernhard dann und von mir, das heisst auch der folgende Abschnitt vom Epheserbrief, geht es dann um die Anwendung von diesen beiden Prinzipien. Dass Christen alternativ miteinander reden, kommunizieren, alternativ mit ihrem Zorn, Aggression umgehen, mit ihrem Besitz umgehen und dann als langen Abschnitt dann wie sie mit ihrer Ehe umgehen, wie sie mit ihren Kindern umgehen, wie sie im Berufsleben umgehen. Also werden verschiedene alternative Verhalten aufgezeigt. Aber wichtig ist, dass man das Grundprinzip versteht. Ich will mich dann nicht an solche Beispiele orientieren, sondern ein Beispiel zum Schluss anfügen, wie es Jesus uns gibt in den Evangelien. Jetzt also das erste Mal geistliche Prinzip, wie wir uns als Christen verändern. Wir müssen den Zusammenhang entdecken von den verschiedenen Teilen, die wir in unserem Leben drin haben. Und das beschreibt der Paulus im In den ersten Vers 17 bis 19, der kommt, wenn ihr dann darauf achtet, Begierde vor, Gewissen vor, Herz, Gedanken und Lebensziele. Und das alles ist eine Mischung. Wir sind noch ganz kompliziert aufbauen, scheint's. Und vielleicht zeigt das euch, wir sind noch kompliziert aufbauen, aber gleich eigentlich noch relativ einfach. Jetzt nur, wo setzt die Veränderung ein? Das werde ich euch jetzt aufzeigen. Ich lese Vers 17 bis 19. Er beschreibt jetzt Menschen, die Gott nicht kennen. Also es ist einmal eine negative Beschreibung, aber wir entdecken, was da in dem Mensch innen und auch in unserem Mensch sie alles vorkommt. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge ausgerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Also recht ein komplizierter Vers, wo wir jetzt Schritt für Schritt anschauen. Wir fangen hinten an, unten an. Der Paulus fängt oben an, eigentlich beim Wichtigsten. Aber ich fange jetzt einmal unten an bei dem, wo wir eigentlich sind. Und wettet eigentlich zuerst einmal dort ansetzen und denkt, oh, das sind Menschen, die sind getrieben von ihrer Begierde mit allerlei Schmutz, das ist unmoralisch. Dort müssen wir doch ansetzen, bei dem, wo man sieht. Und wir sehen vielleicht auch bei uns, was jetzt nicht so passt für einen Christ, auch dort müssen wir ansetzen. Beim sichtbaren Verhalten, der Paulus sagt, schon, vielleicht. Aber da gibt es noch ganz andere Ebenen. Also von der ersten Mal, Menschen sind triebgesteuert und sollten vom Gewissen kontrolliert werden. Vers 19. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Die Gier. Begierde. Der Trieb. Der ist einmal stark. Der Sigmund Freud, ein bekannter Psychologe, er hat gefunden, der Trieb, der ist wie bei den Tieren in der Biologie. Das ist der eine Trieb, ist Lust, Sexualität, Liebe. Und der andere Trieb ist der Tod, Fressen, Kämpfen, Zerstören. Hat der Mensch auf das reduziert? Der Mensch ist mehr. Aber sicher spüren wir auch in uns hinein, der Trieb, Sexualität, Lust zu haben im Leben. Wir spüren aber das andere. Zerstören, fressen, kämpfen. Also das spürt jeder, ein stärker, weniger, aber die Welt ist von dem prägt. Nicht nur Fortpflanzung, sondern fressen andere. Gewalt zerstören. Aber der Mensch ist viel mehr und hat noch viel mehr so Antrieb. Gute und schlechte. Aber wichtig ist bei diesen Trieb, dass das Gewissen wie ein Kompass ist. Aber der Kompass ist abgestumpft. Die Nadel von dem Kompass hat den Magnetismus verloren. Sie zeigt nicht mehr die Richtung an. Da wird einfach alles durchgelassen. Der Mensch denkt, wenn er nach dem Trieb lebt und alles befriedigt, dann Normen gibt es nicht mehr. Das Zusammenleben wird immer wieder neu sortiert und so weiter. Wie es einem gerade passt, dann ist es glücklich. Aber Paulus sagt unten dran, dass es die betrügerischen Begierden sind. Aber das wäre mal das eine, das sind Trieb drin. Die sind auch noch beim Christ vorhanden. Aber da müsste das Gewissen nicht abgestumpft sein, dass das einen Kompass gibt. Dann gibt es eine nächste Instanz, das nennt die Bibel Herz. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Herz ist dort die Instanz, wo der Mensch Entscheidungen trifft. Wie er sich verhaltet, wie er will denken und. Also das Herz trifft Entscheidungen. Wir können uns das Herz vorstellen wie eine grosse Teamsitzung mit verschiedensten Beratern. Und dann muss am Schluss der Teamleiter eine Entscheidung treffen, nachdem er alle Berater angehört hat. Da ist die Stimme der Begierde. Und sagt dann eben, hey, du solltest da eigentlich ein bisschen mehr auf dich schauen. Packt die Gelegenheit und reiss das an sich, dass das, du musst Lust haben, du musst alles Fun haben, du musst alles haben. Es geht um dich und dich und dich. Niemand schaut für dich, aber darum musst du für dich kämpfen. Dann kommt die andere Stimme, das ist der Kritiker. Der kritisiert überall, hey, was du gemacht hast, ist völlig daneben. Und was der andere gemacht hat, ist auch völlig daneben. Der reißt einfach alles ab. Da kommt zum Beispiel die Stimme vom Vermeider. Ja, also, wenn das machst und jetzt da in die Gemeinde, in den Gottesdienst gehst, vielleicht beachtet dich da jemand zu wenig, das könnte noch ein schmerzhaftes Gefühl auslösen, nicht beachtet sein. Also, ich gehe nicht. Ich bleibe daheim. Der Vermeider, er setzt sich da nicht ein für die Aufgabenstellung, das könnte noch Probleme bieten. Also der will einfach alles vermeiden, was unangenehm wäre. Was bei einem so einem Herz fehlt, oder Paulus da schreibt, weil sie sich verschlossen hat, ist die wichtigste Stimme. Die Stimme vom Heiligen Geist. Die Stimme von Gottes Wort und dieser Wahrheit ist einfach gar nicht vorhanden. Und so gibt es automatisch Fehlentscheid. Aber das Herz, das werden wir nachher sehen, der alternative Lebensstil vom Christ hat mit dem Herz zu tun. Wer sind die Dauerredner in deinem Herz? Bei gewissen, die so laut redet, musst du sagen, hey, schwieg. Bei diesen Menschen da, die Paulus beschreibt, ist das Gewissen abgestumpft. Die Stimme von, die ist heiser geworden. Die hört man gar nicht mehr, das Gewissen. Und so liegt es an dir, als Teamleiter in deinem Herz, die richtigen Stimmen zu Wort kurz nach und die richtigen Stimmen zum Schwiegen bringen. Und dann erst kannst du eine gescheite Entscheidung treffen. Eine weitere Instanz, natürlich jetzt, wenn man so will, die verschiedenen Stimmen sind verschiedene Gedanken, Gedankenquellen. Von dort her sind wir jetzt auf der gedanklichen Ebene, aber auf der Ebene jetzt von einzelnen Gedanken. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen. Und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Da kommt jetzt der Verstand, das Denken drin hinein. Ist ja noch interessant, eben, dass der Paulus nicht sagt, die leben einfach unmoralisch, ist einfach völlig daneben und sich einfach aufgeregt hat, wie kann man jetzt? Nein, das hat mit ihrem Denken zu tun. Ihr Verstand ist vernebelt. Die können nicht mehr richtig denken. Und im Denken hinein müssten Alternativen gefunden werden. Im Denken hinein müsste Veränderung geschehen, damit es unten durch dann mit dem Verhalten und Umgang mit Begierden und Gefühlen und richtig funktioniert. das sagt schon Jesus, Matthäus 15, 19. Dass denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Und dann zählt er so auf, was so kommt. Mord. Mord ist doch eine Tat, eine Handlung. Aber nein, es fängt an mit einem Gedanken. Ehebruch ist doch eine Tat, Unzucht ist doch eine Tat, Diebstahl ist eine Tat, aber es fängt an mit dem Denken, wo krumm ist, zerstörend. Falsche Aussagen, Verleumdungen, das sind doch Worte. Aber hinter diesen Worten sind Gedanken. Und Veränderung greift zu wenig weit, wenn wir einfach nur das Verhalten anschauen, sondern eben auch das Denken. Das Denken steuert Gedanken. Das Denken steuert Gedanken. Gute Aussage. He? Aber das Denken steuert das Verhalten, wäre die richtige gewesen. Das andere ist halber philosophisch. Also. Also wir haben jetzt gesehen, einmal, das sind Begierden, kann man sagen, Leidenschaft in uns innen. Das muss nicht einfach schlecht sein, das hat Gott in uns hineingelegt. Dann kommt das Gewissen, das Herz, das sollte entscheiden. Gedanken, die können, uns zu Gutem und Schlechtem anleiten. Und jetzt kommt noch die Summe der Gedanken. Lebensziel prägt Lebensstil. Vers 17 fängt ihr ja an. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. In älteren Bibelübersetzungen heisst es, ihr Sinn. Sinn ist die Summe für die Bibel, die Summe der Gedanken. Also eine generelle Ausrichtung. Und wenn man die generelle Ausrichtung von Menschen anschaut, die nicht an Gott glauben, sind sie auf nichtige Dinge gerichtet. Natürlich, man kann jetzt sagen, eine Karriere oder ein gutes Bankkonto ist nicht einfach alles nichtig. Aber Paulus will sagen, schlussendlich hast du nichts mehr. Schlussendlich vergeht alles. Schlussendlich sind deine grossen Lebensziele, die du hast, alle nie mehr. Sie werden dich alle enttäuschen. Du wirst dich eingesetzt haben und gestrappelt haben. Und alles löst sich in Rauch und nichts auf. Der Christ aber hat einen Sinn, wo auf Ewiges ausgerichtet ist, auf Gott und sein Reich und das Bauen von seinem Reich. Und darum ist das eigentlich noch interessant, das Nous, das griechische Wort für Sinn, kommt dann auch bei der Bekehrung vor. Dort heisst es nämlich an meisten Stellen Bekehrung als Sinnesänderung. Dort fängt Bekehrung an, bei dem tiefsten oder obersten Punkt. Bei der Gesamtzielrichtung von unserem Denken. Und das ist wichtig. Wenn es um unseren alternativen Lebensstil geht, setzen wir uns nicht ein bei den Begierden und, sondern bei der Umkehr, bei der Sinnesänderung. Überlegen wir, was ist eigentlich das Ziel? Es gibt so eine Seelsorgemethode, ich finde das ganz interessant. Ich wende sie nicht immer an, die fragt immer, wozu. Der Rute oder so, als Schriftsteller, wenn ihr den kennt von der Seelsorgeliteratur. Wozu? Wozu ärgere ich mich? Wozu bin ich laut geworden? Wozu habe ich jetzt vielleicht das schlechte Urteil über eine dritte Person abgegeben? Ist eine gute Frage. Was ist eigentlich mein Ziel von meinem Verhalten? Und an dem Ziel müssen wir schrauben. Das heisst, das Ziel müssen wir verändern. Und dann wird sich unendran enorm viel verändern. Die einzelnen Gedanken, die einzelnen Entscheidungen im Herzen und. Also da ist es so, einfach jetzt spüren, Veränderung passiert bei der Sinnesänderung, Entdecken vom falschen Lebensziel und auf der gedanklichen Ebene. Das also dann auch in dem, am Schlusspunkt, wo es ums Beispiel geht. Also das eine Prinzip war jetzt gewesen, der Zusammenhang und das für Veränderung das Gedankenmuster und der einzelne Gedanke wichtig ist. Jetzt gehen wir zum anderen geistlichen Prinzip. Das Umlernen, also eben, es ist schon etwas gewesen, wir haben es schon gelernt, aber wir haben es jetzt falsch gelernt und müssen es jetzt richtig lernen. Also es ist schwierig, sage ich euch, das ist schwierig, eine falsche Gewohnheit oder etwas Anerzogenes umzupolen, das macht es noch viel schwieriger. Und der Paulus schreibt das jetzt, Vers 22 bis 24, ich lese euch das vor. Es geht darin um drei Tätigkeiten. Ablegen, erneuern und anziehen. Und das beschreibt eben das Umlernen. Ich lese die Elberfelder Übersetzung. Ihr wurdet gelehrt, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung, das ist eben da die Gesinnung, Geist eurer Gesinnung, und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Es geht einmal darum, um das Wortpaar ablegen und anziehen. Das heisst, es gibt nur Veränderung, wenn wir etwas ablegen und wenn wir uns etwas anziehen. Es geht darum, bei Veränderung sündhafte Verhalten abzulegen, aber unbedingt nach einem alternativen, positiven Verhalten zu suchen. Also nicht zu fluchen, sondern zu segnen. Man darf also nicht stehen bleiben, ich bekämpfe nur die Sünde in meinem Leben. Man darf aber auch nicht stehen bleiben, ich kümmere mich nur ums Gute. Dann ist die Sünde eben immer noch da. Oder im Beispiel für Gärtner, das ist auch für Hobbygärtner oder solche, die nicht so draus kommen wie ich. Ich weiss einfach, wenn man etwas Neues will, pflanzen will, man muss jäten, Suchraut ausjäten und dann etwas Neues säen. Eben ablegen und anziehen. Jetzt, wenn nur jätest, nur ablegen, dann hast du nachher ein schönes Beetli, aber das wuchert wieder zu. Und wenn du nur säst, dann säst du zwischen Suchraut und meistens ist eben Suchraut stärker. Also es ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip, ablegen und anziehen. Jetzt zu dieser Übersetzung aus den Elberfelder und Ähnlichen. Also wenn ihr daheim nachher lest, auch Luther-Übersetzung oder andere Übersetzungen, die übersetzen es anders bei diesen Zeitformen. Die setzen alles ein, wir sollen ablegen. Wir sollten uns erneuern lassen. Wir sollten anziehen. Alles als Aufforderung. Ist aber jetzt im Griechischen nicht die gleiche Zeitform. Ablegen und anziehen ist die gleiche Zeitform und erneuern ist eine eigene. Das eine ist eine Zeitform, die sagt, das ist einmalig passiert, ablegen und anziehen. Und erneuern passiert immer wieder. Jetzt kann man natürlich denken, es ist ein bisschen heftig, zu sagen, wir haben den alten Mensch abgelegt. Das müssen wir doch immer wieder. Den alten Mensch ablegen. Da kommt doch immer wieder Altes führen. Stimmt auch. Und darum werden andere Übersetzungen das als Aufforderung anschauen. Aber ich schließe mich da der Vergangenheitsform an. Wir haben abgelehnt. Wie der Paulus meint, nicht dieses oder jenes Verhalten. Einmal aufbrausend zu werden und einmal ein bisschen schlecht zu reden über andere. Sondern es ist der Mensch, wo wir früher gewesen sind, ohne Bekehrung. Es ist das ganze Programm von Gott entfremdet, die Gott nicht kennen. Und ein Christ kennt Gott, auch wenn vieles noch alles mitkommt. Und so also geht es also darum, ihr habt abgelegt. Das ist der Herrschaftswechsel. Wie es in Römer 6 von 6 bis 8 steht. Ihr habt abgelegt, das ist vorbei. In dem Augenblick, wo ein Mensch sein Leben öffnet für Jesus, kommt der Sündenvergebung über. Aber es ist wie ein Herrschaftswechsel. Er gibt es innen. Und der Paulus sagt, dann ist es wie, dass ihr mit mir am Kreuz gestorben seid. Das Alte ist vorbei. Ja, nicht so vorbei, dass jegliche unheilige Regung weg ist. Aber denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Die Sünde hat keinen Herrschaftsanspruch mehr, sondern es ist Freiheit. Wir müssen auf die Stimme nicht mehr hören. Das ist kein Diktator. Das ist einfach nur eine Stimme in dieser grossen Teamsitzung im Herz drin, wo wir sagen können, heb Klappe, du schwiegst jetzt. Und ich will jetzt auf die Stimme vom Heiligen Geist hören. Der wird so ein paar Mal maulen, dass er das doch noch etwas zu sagen hat. Aber wir können immer einfach sagen, heb Klappe, auf dich höre ich nicht. Und das ist unsere Freiheit. Also der Paulus sagt, ihr habt abgelegt, ihr habt angezogen, erinnert euch daran, es muss nicht so weitergehen. Ihr könnt Nein sagen. Nicht, weil ihr so kämpferisch und stark seid, sondern weil das ein Teil ist von der Erlösung. Herrschaftswechsel. Heisst, Jesus ist dein Herr. Heisst aber auch, Jesus ist stärker als der andere Herr, der Herr von der Sünde. Also alternativ zu leben heisst, ich poche auf die Freiheit, die ich habe, indem ich erlöst bin von Jesus. Und dann heisst es, wir werden eben jetzt ständig erneuert. Wir brauchen die ständige Erneuerung. Das ist ein Prozess. Das ist eigentlich paradox, was der Paulus sagt. Ihr habt abgelegt den alten Menschen und müsst noch trotzdem ständig erneuern. Aber es ist so eine wichtige, nochmal in Klammern gesagt, ist so eine wichtige Aussage. Wenn man heisst, leg den alten Menschen ab. Wann haben wir denn genug abgelegt? Wann sind wir genug gut? Wann sind wir genug erneuert, dass wir in den Himmel passen? Wenn wir ehrlich sagen, nie. Wir könnten erneuerte Menschen, wir könnten neue Menschen nicht machen. Es ist ein Geschenk von Gott. Aber erneuern lassen sollen wir uns immer wieder. Und darum gibt es natürlich jetzt auch von Petrus so einen Vers, wo jetzt in der Gegenwart ist, legt ab. Also das ist die Erneuerung schon immer wieder, das Ablegen und sagen, hey, also darum legt alle Bosheit ab. Heisst doch, hey, die Stimme von der Bosheit, der Gedanke von der Bosheit, die Regung kommt in uns rein, er schreibt dazu Christen, aber wir können sie ablegen und sagen, hey, halt's Maul. Und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Einfach ablegen. Also jetzt haben wir ja beide geistlichen Prinzip gehabt. Also dass Veränderung mit dem Denken zu tun hat, der Sinne, also des Sinnes, der Summe vom Denken. Dass du das nachher alle Stimmen im Herz zu Wort kommen. Und man dann auswählen, auf welche Stimme man hört. Dass es aber immer um ein Ablegen und ein Anziehen geht. Ein alter Gedanke weglegen, ablegen und einen neuen Gedanken packen. Und das werden wir jetzt tun. Anhand vom Beispiel vom verlorenen Sohn. Ich denke, da kennt ihr ungefähr die Stelle. Der jüngere Bruder ist ausgezogen, hat sein ganzes Geld relativ wahrscheinlich auch auf unmoralische Weise das ganze Erbe verprasst, ist nachher zurückgekommen, hat Gott das Freude vom Vater erlebt, ein riesen Fest ist gestartet, Lukas 15, 28 dann. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen zum Feiern. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Jetzt, der ist zornig geworden. Also das ist ein Verhalten, ein Antrieb von Aggression. Das sollte man eigentlich nicht. Sollte man nicht. Aber mit dem ist die Sache nicht gemacht. Er hat sich ja über etwas aufgeregt. Und dahinter ist ein falsches Denken. Eine falsche, fast eine falsche Gesinnung. Und die wird jetzt vom Vater her korrigiert. Er macht dem Vater Vorwürfe. Und sagt ihm, schau mal, ich habe dir immer gedient. Schau mal, was ich alles geleistet habe. Aber es zeigt seine Frömmigkeit oder Spiritualität, wie man heute modern sagt, heisst, ich muss etwas machen für Gott. Ich muss ihm dienen, ich muss ihm etwas leisten. Gläubig sein heisst, etwas tun für Gott. Und der Vater sagt ihm nachher, aber du bist doch alle Zeit bei mir gewesen. Für den Vater ist echt der Glauben und Frömmigkeit einfach bei ihm zu sein. Und das wäre das Umdenken. Ein Loslassen von einem Leistungsdenken in der Frömmigkeit und ein Packen, ein Anziehen vom Gedanken, schön, dass ich mit Gott zusammen bin. Die Gemeinschaft darf geniessen. Dann fährt nachher der ältere Bruder weiter und sagt, hey, ich habe deine Gebote nie übertreten. Also schon ein Touch von Arroganz hat er da drin natürlich. Nie übertreten. Aber das heisst, Frömmigkeit ist für mich, deine Gebote immer schön zu befolgen. Also, wichtig ist, gläubig sein heisst, moralisch gut sein. Und nachher kommt der Vater und korrigiert das falsche Denken. Freu dich doch über deinen Bruder. Der ist tot gewesen und wieder zum Leben gekommen. Ja, wie will sich ein Toter können Gebot befolgen, ein bisschen weniger tot machen. Ein Toter ist einfach tot. Und wenn er wieder zum Leben kommt, ist das nicht sein Problem. Ist nicht seine Aufgabe. Er kann ja nichts machen. Und das ist Gnade. Dass wir dürfen Christen sein, ist reine Gnade. Wir sind tot und sind zum Leben gekommen und haben uns nicht selber zum Leben erweckt. Können wir gar nicht. Also er muss lernen, fromm sein. Das heisst Gnade geniessen und nicht aus eigener Anstrengung wollen, moralisch zu sein. Und dann hebt er mir den älteren Sohn noch weiter vor. Ich habe nie ein Fest können feiern mit meinen Freunden. Er hat aber auch nie eins im Sinn gehabt zu feiern. Er hat gemeint, dass ein Fest feiern, so auch jetzt, wo die jüngeren Brüder zurückkommen, das passt nicht zum Glauben. Askese, Verzicht passt zum Glauben. Und Gott sagt, alles, was mir gehört, hat doch immer auch schon dir gehört. Du hättest doch gut können ein Fest mit deinen Freunden machen. Hättest du nicht einmal müssen fragen. Alles, was mir gehört, gehört dir. Er musste lernen, die Fülle. Christsein heisst, aus dieser Fülle leben. Ja, ist vielleicht schon auch da und dort Verzicht, aber das ist nicht einfach die Spiritualität, die Frömmigkeit. Und so spüren wir jetzt an dem Bruder vom verlorenen Sohn. Der Zorn hätte können ändern, wir wissen nicht, wie die Geschichte rauskommt, wenn das Denken ändert. Und wahrscheinlich sind das nicht nur einzelne Gedanken, sondern seine Grundgesinnung, wo er immer wieder muss ablecken und das neue Denken anziehen. Dann möchte ich beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du Veränderungen in unserem Leben willst. Aber dass wir nicht den neuen Menschen schaffen müssen, sondern dass du uns hilfst dazu. Wir bitten dich um deinen Geist, der uns aufzeigt, wo genau wir ansetzen müssen. Bei einzelnen Gedanken, die wir umlernen müssen. Bei ganzen Gesinnungen, die wir umlernen müssen. Wo wir lernen müssen, Schädliches, wo wir uns selber schaden, abzulegen. Dass du uns lässt entdecken, was sind die positiven biblischen Alternativen. Lass du uns heil werden. Amen.